Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, sorgt für einen Aufreger nach dem anderen. Im Vorfeld der WM kreiert der Schweizer den FIFA-Friedenspreis, um Donald Trump einen Nobelpreisersatz zu verschaffen. Während der WM wird die Sperre für die rote Karte gegen US-Stürmer Balogun auf Bewährung ausgesetzt, nachdem Trump bei Infantino anruft. Kurz nach der WM sickert dann in die Medien, dass Infantino die WM verkaufen will. Anteile an der WM sollten an Investoren verkauft werden, unter anderem an den Bruder von Trump, Schwiegersohn Jared Kushner. Es ist der eine Schritt zu viel. Infantino muss seine Pläne wegen des Protests weiter Teile der Fußballwelt wenige Tage später begraben und sein Amt bald auch. Darum geht es jetzt hier in dieser Podcast-Folge von NTV Sport. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Das Finale der Fußball-WM 2026 ist noch keine 3 Wochen her. Da redet schon niemand mehr vom Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Zumindest nicht vom Fußballerischen. Der Weltfußball, der hat ein anderes Thema. Es ist ein sportpolitisches. Die FIFA und vor allem ihr Präsident Gianni Infantino stecken selbstverschuldet in einer großen Krise. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit einem Mann, der sich bestens auskennt, weil er die FIFA selbst schon ganz eng begleitet hat. Professor Dr. Marc Piet ist Jurist aus Basel in der Schweiz und von 2011 bis 2013 waren Sie Vorsitzender der unabhängigen Kommission für Governance bei der FIFA. Guten Tag, Herr Piet, hallo.
Guten Tag, Herr Schulte.
Welchen Auftrag hatten Sie damals von der FIFA? Also was war Ihr Job? Vielleicht können Sie sich selbst so ein bisschen vorstellen jetzt hier im Rahmen des Podcasts.
Ja, ich war 2011, war die FIFA bereits in einer heftigen Krise. Damals hatte man gerade Katar die Weltmeisterschaft gegeben und war sich dabei höchst unsicher, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist und wollte damals die FIFA bereits reformieren. Wir haben das in einem unabhängigen Komitee mit 13 Personen auch, denke ich, ganz gut hingekriegt. So gut, dass die Leute innerhalb der FIFA, ich denke daran Theo Zwanziger zum Beispiel damals, gesagt haben, naja, damit können wir eigentlich leben. Das Problem war, dass die FIFA Papiere zur Kenntnis nimmt, aber nicht unbedingt auch umsetzt. Also das hat man dann nachher ja gesehen, dass man nicht nach diesen Papieren lebt.
Um das nochmal so ein bisschen klar zu ziehen, also Sie als Jurist wurden damals von der FIFA gemeinsam mit anderen dann beauftragt, diese Kommission zu leiten, zu führen und waren dementsprechend jetzt nicht direkt Teil der FIFA, sondern waren so ein bisschen angedockt oder wie kann man das verstehen?
Ja, wir waren außerhalb der FIFA, wir waren Berater, wenn man so will. Wir haben denen gesagt, also wenn ihr auf einen grünen Zweig kommen wollt, wenn ihr reformiert werden wollt, dann müsst ihr Folgendes machen. Das hat auch nicht unbedingt geklappt. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben gesagt, ihr braucht Amtszeitbeschränkungen. Sonst habt ihr wieder für 30 Jahre einen Präsidenten. Also ihr braucht Amtszeitbeschränkungen. Interessant war, dass dann Platini und Infantino sich dagegen gestemmt haben und gesagt haben, nee, wir brauchen keine Amtszeitbeschränkung. Damals hatten wir gedacht, naja, das ist der Platini, der sich selbst nun seine Pfründe organisieren will. Wir sind gar nicht drauf gekommen, dass Infantino eine Rolle spielen könnte.
Der damals ja Generalsekretär war bei der UEFA.
Genau, ja. Der war nicht mal Generalsekretär. Damals war er noch Rechtschef der UEFA. Also er war eine relativ unbekannte Person im weiteren Raum.
Ganz konkret danach gefragt, Sie sprechen über Platini, über Infantino, die damals bei der UEFA waren. Wie kann man das verstehen, dass die dann da schon so einen Einfluss hatten, weil sie ja nur Teil der UEFA sind und dementsprechend ja auch nicht die kompletten Mehrheiten eigentlich haben in der FIFA, ne?
Nee, aber die wollten auch dem Blatter nicht sozusagen jetzt einen Triumph gönnen. Also Blatter wollte jedenfalls nach dem, was er uns gesagt hat, sich einen ehrenvollen Abschied organisieren und praktisch den Laden für die Nachfolger aufräumen, noch schnell, zum Schluss seiner Amtszeit. Und das hat ja dann ziemlich dramatisch daneben gegangen, aber ich glaube, er wollte tatsächlich eigentlich einen ehrenvollen Abschied, was ihn dann geritten hat, dass er sich nochmal zur Wahl gestellt hat, 2015, das kann ich nicht recht sagen. Wir haben ihm gesagt, das ist der größte Blödsinn und wir gehen. Das war der Grund, warum wir dann auch das Handtuch geworfen haben.
Also am Anfang Ihres Wirkens haben Sie Sepp Blatter wahrgenommen als jemand, der für Sie auch, ich sag mal, jemand war, der empfänglich war dann auch für Vorschläge und dann irgendwann nicht mehr. Kann man das so verstehen?
Ja, das habe ich so gesehen, weil man kann es natürlich sagen, es war ein bisschen zynisch. Er hat noch zum Schluss seine Amtszeit aufgeräumt, obwohl er gewusst hat, dass die ganzen Regeln ja erst für seine Nachfolger greifen werden. Wir haben ihn gefragt, warum machen Sie das? Sie müssen das ja nicht machen. Sie könnten einfach die Amtszeit zu Ende führen und dann gehen. Ja? Und dann hat er gesagt, nee, ich will erhobenen Hauptes zur Vordertür rausgehen. Naja, eben leider hat er das dann nicht geschafft. Und das ist eine gewisse Tragik seiner eigenen Person. Interessant ist, dass wo sein Nachfolger gekommen ist, damit Infantino, hat man ihm am Anfang Kredit gegeben und hat gedacht, naja, der wird das vielleicht schaffen. Der ist viel jünger, der hat auch gleich eine Frau reingeholt und der hat sich als großen Reformer dargestellt. Ganz am Anfang hat man gedacht, naja, das geht in die richtige Richtung. Umso mehr, als seine Gegner, die Gegenkandidaten, nicht so wahnsinnig überzeugend waren. Er war der Einzige, der sozusagen ein unbeschriebenes Blatt war damals. Aber es ist dann sehr schnell gekippt. Er hat sehr schnell Machtpolitik begonnen zu treiben. Er hat Leute, die ihm ungemütlich waren, vor denen er vielleicht auch Angst hatte, hat er rauskomplimentiert. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Jochen Eckert oder so, der bei der Ethikkommission eine wichtige Rolle gespielt hat, der ja im Grunde gefährlich war, nicht wahr? Der hatte gerade eben die beiden letzten Präsidenten vor die Türe gesetzt. Also die musste man ernst nehmen. Das hat man gemacht, man hat sie sofort abgewählt.
Gianni Infantino, Sie sagen selbst, war damals ein eher unbeschriebenes Blatt. So habe ich es auch wahrgenommen. Auch ich kannte ihn persönlich eher nur so aus dieser Generalsekretärenrolle bei der UEFA. Dann hat er manchmal da die Auslosungskugeln präsentiert bei irgendwelchen Champions League und Europa League Auslosungen. Und plötzlich war er Präsident. War das auch dann eben dem Umstand geschuldet, dass damals so viel Chaos herrschte und dieses Machtvakuum so groß war, dass überhaupt so jemand Unbeschriebenes dann folgen konnte?
Ja und nein, es ist ja doch merkwürdig, dass er innerhalb von wenigen Tagen praktisch zu einer ziemlich dominanten Machtfigur geworden ist. Also der muss praktisch Trockenübungen gemacht haben vorher. Er muss sich darauf eingestellt haben, wenn ich dann an der Macht bin, dann geht's ab. Ja, weil der ist praktisch von 0 auf 100 durchgestartet. Es bestätigt einfach etwas, was einer, der in meiner Kommission saß, nämlich der Vizepräsident von Bocas Junior in Argentinien.
Buenos Aires, genau, ja.
Der hat mir gesagt, Marc, Fußball hat nichts mit Sport zu tun. Du musst einfach so sehen, das hat mit Macht, Einfluss und mit Geld zu tun. Das ist die Wahrheit. Carlos Heller war der Name. Ziemlich schillernde Gestalt. Und das ist tatsächlich dann auch eingetreten. Infantino ist von einem Tag auf den anderen zu einem großen Powerplayer geworden. Ihm ging es um Einfluss, ihm ging es auch sofort ums Geld. Das hat man gemerkt daran, dass der Auditor Domenico Scala den Lohn bestimmt hat für den kommenden Präsidenten, ohne zu wissen, wer nun gewählt wird, hat einfach gesagt, naja, 2 Millionen sind adäquat, 2 Millionen plus ein Bonus für den Generalsekretär.
Jahresgehalt, nehme ich an.
Ja, Generalsekretär ist CEO oder Geschäftsleiter und der Präsident ist eigentlich eine nominelle Figur, braucht auch keinen Bonus. Und dann gibt es eine Aufnahme aus der Zeit, wo ein Mitstreiter von Infantino eine der ersten Sitzungen aufgenommen hat. Und der Infantino hat gesagt, man gibt mir 2 Millionen Lohn, davon kann ja niemand leben. Ich muss bei euch bald einen Kredit aufnehmen.
Wie hat sich das dann entwickelt? Also bei welchem Jahresgehalt steht Gianni Infantino als FIFA-Präsident?
Das ist ehrlich gesagt ein bisschen intransparent. Also er hat, sein Hauptgehalt ist vor allem in Form eines Bonus. Nun, man muss aufpassen, nicht wahr? Große Unternehmen haben ja für ihre CEOs auch relativ happige Gehalt. Das ist klar. Und man darf nicht aus Eifersucht quasi auf so ein Gehalt nun sagen, das muss ja mit korrupten Dingen zugegangen sein. Das ist nicht zwingend. Aber es ist was vollkommen anderes, was er jetzt gerade vorhatte. Nicht wahr? Er ist irgendwie, die Pferde sind mit ihm durchgegangen, hat man den Eindruck. Also er hat für die Organisation sehr viel Geld reingeholt mit dem der US-Weltmeisterschaft. Und dann hat er plötzlich diese verrückte Idee, die FIFA teilweise zu privatisieren und an Investoren zu verkaufen und sich selbst noch zum Chef dieses Unternehmens zu machen. Das heißt, im Klartext, wenn er mal nicht Präsident ist, sei es, dass er jetzt abgewählt wird oder später dann zurücktreten muss.
Oder die Amtszeitbeschränkung sieht jetzt so aus, glaube ich, dass, wenn er jetzt nochmal gewählt werden würde, dann 2031 auch Schluss wäre, ne?
Dann wäre sicher Schluss, ja. Es sei denn, es passiert sowas wie bei Putin, nicht wahr, dass man dann irgendeinen Trick findet. Aber wenn man davon ausgeht, hätte er quasi ausgesorgt gehabt, wenn er dieses Milliardenunternehmen hätte gründen können und sich selbst dort in Position gebracht hätte. Und so sah das ein Stück eine Zeit lang aus. Es hat mich sehr erinnert an Trumps Friedensrat, der praktisch eine alternative United Nations werden sollte mit Trump als lebenslänglichem Chef. Und sowas Ähnliches hätte daraus werden können. Und natürlich wiederum um Geld. Es ging darum, möglichst viel Geld in die eigene Kasse zu spülen. Und irgendwann ist dann die UEFA aufgewacht und hat gesagt, nein, also wir machen sehr viel mit. Wir haben erstaunlich viel mitgemacht. Und man hat sich ja gewundert, dass man zum Beispiel auch diese Saudi-Arabien-Geschichte einfach so geschluckt hat. Aber jetzt war plötzlich Schluss. Er ist einen Schritt zu weit gegangen. Und dann sind weitere Leute dazugekommen, sodass plötzlich klar wurde, dass das geht nicht, es funktioniert nicht. Dann hat er halt nolens volens einen Schritt zurück gemacht, hat das Ganze storniert, aber er ist nicht unbeschadet aus der ganzen Affäre rausgekommen, weil man gemerkt hat, der Typ kennt keine Grenzen, der sieht es nicht. Der will alles unternehmen, um selber seine Macht zu potenzieren, zu maximieren und vor allem auch selber so reich wie möglich zu werden.
Lassen Sie uns mal die paar Punkte, die Sie jetzt schon aufgeführt haben, so ein bisschen sortieren. Also Sie haben es jetzt schon selbst angesprochen, dieser Versuch, die WM zu verkaufen, ist aus Ihrer Sicht ganz klar ja, so eine Blattüberreizung von Infantino, also der Schritt zu viel.
Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Und die Verkaufspläne, auch das haben Sie jetzt schon erwähnt, wurden ja durch massiven Gegenwind dann relativ schnell nach Bekanntwerden durch auch die Berichterstattung in den Medien dann zurückgenommen. Vor allen Dingen die UEFA hat ja massiv dann gegengefeuert. CONCACAF, der Verband Nordamerikas, Mittelamerika, Karibik, hat ja auch dann dieselbe Position eingenommen. Ich meine auch der asiatische Fußballverband. Aber unter Druck ist er jetzt immer noch enorm. Sagen Sie, und heute am Aufnahmetag, Mittwoch, 5. August, findet ja auch eine FIFA-Krisensitzung in Rabat in Marokko statt. Also wird ihn noch irgendwas retten können?
Es haben sich auch andere Leute gemeldet, und zwar Leute, von denen man gedacht hat, naja, die sind eigentlich empfänglich für seine Methode, Geld zu versprechen und damit Stimmen zu kaufen. Ich denke jetzt an den jordanischen Präsidenten Prinz Ali. Das ist ein sehr mutiger Mann. Der hat ja mal gegen Blatter doch einen Achtungserfolg erzielt. Er hat etwa 80 Stimmen gekriegt, wo er sich selbst zum Kandidaten gemacht hat. Der hat gesagt, obwohl nicht mal Jordanien ist ein armes Land, die könnten Geld brauchen, hat gesagt, nee, so korrupt sind wir nicht. So läuft das nicht. Und diesem Menschen können wir nicht trauen. Bei dem ist Fußball nicht gut aufgehoben. Also jetzt geht es wirklich ans Eingemachte für Infantino, und zwar sehr plötzlich, dass selbst Leute von solchen Ländern, von denen er eigentlich Hilfe erwartet hatte, dass die ihm sagen, nee, das machen wir nicht. Natürlich gibt es auch die anderen Beispiele, vor allem afrikanische Länder. Das Problem ist allerdings, wenn man ein bisschen Klartext spricht, dann sind das Länder, die ja eben gewohnt sind, im politischen Rahmen mit Korruption zu leben. Und da staunt es eigentlich nicht, dass die Fußballassoziation ähnlich tickt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich denke, das muss man so sehen. Jetzt, was passiert in Rabat? Soweit man weiß, hat er seine Getreuen um sich geschart. Einerseits will er die Angestellten auf Vordermann bringen. Und das andere ist, er will vermutlich diejenigen Assoziationen, die zu ihm stehen, nochmal dazu ermuntern. Und da ist vor allem eben auch Marokko einer der wichtigsten Ausrichtungsorte der nächsten WM im Zentrum. Aber er muss schon klar sehen, es ist interessant, dass ein arabisches Land, eben Jordanien, den Mut hat zu sagen, also so ein Theater wollen wir nicht. Und ich vermute auch, dass die UEFA jetzt aufgewacht ist und gesagt hat, naja, wenn er eingeknickt ist, dann ist nicht gesagt, dass wir ihn einfach unterstützen. Also der Ali hat ja nicht von Korruption gesprochen, sondern der hat eigentlich das Wort Erpressung in den Mund genommen. Und das ist schon doch sehr heftig. Er fühlt sich als kleines Land, das nicht im Geld schwimmt, erpresst. Und irgendwo markiert er damit auch eine Grenze, sagt, wir sind nicht alle beliebig bestechlich, sondern wir lassen nicht alles mit uns passieren. Irgendwo ist eine Grenze und die ist jetzt erreicht.
Ja, der Präsident Ali, von dem Sie sprechen, hat das Ganze ja auf X veröffentlicht, ein sehr, sehr langer Text, und hat erzählt, wie aus seiner Sicht das System Infantino läuft. Ne? Also im Prinzip geht es konkret darum, dass Jordanien noch immer auf Gelder wartet, auf Prämienzahlungen aus dem FIFA Arab Cup, also ein Turnier für die arabischen Mannschaften, was von der FIFA organisiert wird. Und laut Prinz Ali gab es dann am Rande der Weltmeisterschaft, wo Jordanien ja erstmals dabei war, gab es ja dann Gespräche, wo Ali nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, und dann hieß es so sinngemäß, vereinfacht ausgedrückt, so interpretiere ich seine Worte, ja, wenn ihr Infantino unterstützt, dann werde ich das Ganze beschleunigen, diese Zahlung.
Ja, ja, das passt sehr gut in das Konzept von Infantino. Infantino ist in der Beziehung noch viel plumper als seine Vorgänger. Also das Modell ist natürlich von den Vorgängern entwickelt worden. Freunde werden belohnt, aber dass er die Leute wirklich zappeln lässt und warten lässt. Und wenn sie jetzt nicht seine ganz wichtigen Freunde sind, nicht Trump und so weiter. Zusammenfassend kann man einfach sagen, der Infantino hat es überreizt. Und er zeigt natürlich damit auch irgendwo, wie es charakterlich aussieht mit ihm. Und das ist fast das Schlimmste, weil man traut ihm nicht zu, dass er den Fußball wirklich führen kann. Also es sind ganz ernsthafte Zweifel an seiner Führungsfähigkeit aufgekommen durch das ganze Drama. Und deshalb haben diejenigen es jetzt plötzlich leicht, die sagen, den muss man ersetzen. Also die norwegische Chefin, die sagt, warum nehmen wir nicht den Čeferin? Ja, bei dem wissen wir, was wir haben.
UEFA-Präsident?
Ja, also warum nicht? Jetzt, ich bin gestern mit einer anderen Idee rausgekommen, die eigentlich von Čeferin stammt. Der hat vor circa 10 Jahren mal die Idee in die Runde geworfen, dass man eine rotierende Präsidentschaft einführt nach Konföderationen. Also man hat ja eine ganze Gruppe von Leuten, die pausenlos mit dem Geschäft dabei sind, die Vizepräsidenten und Chefs der Konföderationen. Die kennen sich bestens aus im Geschäft. Es braucht eigentlich gar nicht so einen übermächtigen Präsidenten, sondern man könnte alle 2 Jahre eine andere Konföderation ins Zentrum rücken. Die Person könnte übernehmen und könnte die Leitung diese nominelle Funktion übernehmen. Ich kann das natürlich leicht sagen als Schweizer, weil unser Regierungssystem so funktioniert. Unser Ministerpräsident, sozusagen unser Kanzler, der ist jedes Jahr nach Rotationsprinzip neu gewählt. Das geht im Kreis rum. Es sind 7 Minister und jeder wird Ministerpräsident und tritt Ende Jahr wieder ab. Das funktioniert in einem Gefüge, das die Macht beschränken möchte. Und ehrlich gesagt, es leuchtet mir gar nicht so richtig ein, warum man Macht derart auf die Spitze treiben muss in der FIFA, um Geld rein an Land zu ziehen, Sponsoren zu motivieren. Das kann die Institution selber. Das macht nicht der Präsident. Also die Gespräche mit Budweiser und und so weiter, mit Hyundai, die werden von seinen Mitarbeitern geführt.
Wenn wir auf die UEFA blicken, Sie haben Čeferin angesprochen und die UEFA hat natürlich insofern alleine schon deshalb viel Macht, weil natürlich das Gros der Top-Nationen aus Europa kommt. Aber es handelt sich ja bei dem ganzen Wahlverfahren für Weltmeisterschaften, aber auch für die Präsidentenwahl jetzt um dieses System. Ein Mitgliedsverband hat eine Stimme, egal wie groß oder klein. Also Deutschland hat genauso viel Macht sozusagen wie amerikanisch Samoa, um jetzt mal einen Kleinstverband zu nennen. Das heißt, die UEFA hat ungefähr 1/4 der Stimmen. Was würden Sie dennoch sagen, wie viel Macht hat die UEFA wirklich, wenn es um die Zukunft jetzt der FIFA geht? Ich habe jetzt gerade skizziert, dass natürlich die Top-Nationen aus Europa kommen, aber was würden Sie dazu sagen?
Praktisch gesprochen ist ja so, dass obwohl Afrika über 50 Stimmen hat, sind die Spieler, die aus Afrika kommen, praktisch alle bei einem Club in Europa. Und die verdienen ihr Geld in Europa. Ich hatte mir erwartet, dass wenn die UEFA hart wird mit dem Gefüge, wenn sie das nicht mögen, was da läuft, dass sie möglicherweise den Schritt machen, auszutreten. Das war ja eigentlich angedacht, wo sie gesagt haben, wenn du das durchziehst, wenn du quasi die Mehrheit spielen lässt mit diesem Modell, dann machen wir nicht mehr mit. Und da hatte ich gedacht, das ist in der Logik zu sagen, naja, schlimmstenfalls machen wir unseren eigenen Verein und wir können natürlich eine Europameisterschaft mit Gästen machen. Also das wäre die ganz harte Lösung. Sie ist unglücklich, weil wer will schon Weltmeisterschaft des Clubs oder der Vereinigung A sein, im Gegensatz zu Weltmeisterschaft der Vereinigung B. Ja, das ist so ein bisschen das Modell Boxen. Das ist nicht glücklich, aber das ist, wenn die Krise maximal wird, ist das die Lösung. Dass man einfach sagt, als UEFA, wir brauchen die FIFA nicht. Da kann Samoa mit ihren Nachbarn können die spielen. Und dann sind die Sponsoren weg. Dann sind am anderen Tag die Sponsoren bei der Europameisterschaft. Das ist völlig klar. Wer geht schon nach Samoa? Da wird kein Bier getrunken und so weiter. Aber das ist ein Schritt, der wohl ein Schritt zu weit ist. Die Frage ist mehr, wer der Präsident ersetzt. Das ist die erste Stufe. schafft man es vielleicht sogar nochmal nachzubessern und dann wäre eben so eine Rotationslösung eigentlich die Ideallösung. Aber die geht nicht von selbst. Da muss man eine Statutenänderung mit 3/4 mehr erreichen. Also das ist heftig. Es ist einfacher, den Präsidenten einfach abzuwählen. Da geht einfache Mehrheit. Das Problem ist, die Krise ist eben nicht eine Personenkrise allein. Es ist eine Krise des Systems, weil Präsidenten es so an sich haben, dass sie sofort zu Machtmenschen mutieren.
Ist aus Ihrer Sicht die FIFA von innen überhaupt reformierbar? Sie haben es ja gerade selbst gesagt, als bräuchte für so ein Rotationsprinzip, für eine deutliche Satzungsänderung eben 3/4 der Stimmen. Also ist das überhaupt denkbar?
Es liegt nicht so sehr an den Ideen. Ideen hat man alle möglichen. Aber es liegt am Willen. Und bis jetzt hätte ich gesagt, nee, dieser Laden ist nicht reformierbar. Das ist wie wenn Sie den Heiligen Stuhl reformieren wollten. Oder wir haben mal versucht, effektiv die UNO zu reformieren. Sie sind kläglich gescheitert. Ich war dabei mit Paul Volcker nach dem Drama mit dem Öl für Lebensmittelskandal im Irak zu überlegen, wie müsste die UNO funktionieren. Und wir haben 2.500 Seiten Reformvorschläge präsentiert im Sicherheitsrat und in der Generalversammlung. Die haben alle Danke gesagt und haben das ganze Zeug in den Mistkübel geworfen. Also so eine Organisation ist ganz schwer reformierbar, weil die Leute im Grunde nicht wollen. Und das ist sozusagen auch meine Erfahrung gewesen dann nach dem Job, den wir hatten bei der FIFA, dass vieles möglich wäre, wenn ein Wille da wäre, aber der Wille fehlt. Jetzt interessanterweise sieht die Sache ein bisschen anders aus mit dem Aufstand, den die UEFA gemacht hat.
Es ist ja auch deshalb wahrscheinlich schwierig oder schwer denkbar, dass von innen heraus reformiert werden kann. Sie hatten zwar eben schon gesagt, Jordanien als eher kleinerer Verband hat sich jetzt dagegen gestemmt, was ich auch sehr interessant finde, vor allen Dingen, weil man ja auch sagen muss, ein Verband wie Jordanien hat ja auch eher profitiert vom System Infantino, von der Aufstockung der Weltmeisterschaft, ne, ganz klar. Und da gibt es etliche weitere, wahrscheinlich die Vielzahl der 211 Verbände profitiert eher durch natürlich auch den wirtschaftlichen Erfolg. Also wirtschaftlich hat ja Infantino viel richtig gemacht bislang. Würden Sie dem zustimmen? Weil die Einnahmen der FIFA sind ja in die Höhe getrieben worden. Er hat es jetzt vielleicht das Blatt nur überreizt.
Naja, das ist vollkommen richtig, dass die UEFA und die einzelnen Länder, die haben groß profitiert und die UEFA hat nicht anders funktioniert als die FIFA. Und ich meine, Infantino hat einfach das System Blatter auf die Spitze getrieben und hat noch viel mehr Geld reingeholt als Blatter.
Ganz kurz, können Sie das nochmal eben kurz in dem Moment jetzt nochmal kurz beschreiben? Das System Blatter, was beinhaltet das?
Das System Blatter war zunächst, dass man einfach auf allen erdenklichen Weg Geld reinholt. Also vor allem natürlich Fernsehrechte und so weiter. Zur Zeit von Blatter hat man pro Weltmeisterschaft ungefähr 5 Milliarden reingeholt. Das war schon relativ viel, weil man dann pro Jahr mindestens 1 Milliarde als Spielgeld zur Verfügung hatte. Und das konnte man dann verteilen auf die einzelnen Landesassoziationen oder man konnte sogenannte Entwicklungsprojekte fördern. Aber nach ihm ist Infantino dann gelungen, noch viel mehr Geld an Land zu ziehen. Und das ist etwa verdreifacht worden, diese Summe. Okay, da kann man im Grunde nicht viel dagegen sagen. Das ist das Prinzip. Die Schwierigkeit ist, man hat es immer als Spielgeld benutzt, um seine Macht zu sichern. Also man hat praktisch Geld gegeben in der Erwartung, dass eine Stimme zurückkommt. Das hat man ganz stark jetzt auch gemerkt. Und das hat der Ali auch gemeint mit Extortion.
Erpressung.
Er hat vielleicht auch noch gemeint, man hat ihm bedeutet, wenn er sofort erklärt, er würde den Infantino wieder wählen, dann kriegt er Geld. Das, denke ich, ist schon noch ein Tick mehr. Jetzt, ich vermute, das Maximum, was jetzt rausschaut bei der ganzen Krise, ist, dass man allenfalls einen neuen Präsidenten findet. Ja, das ist, glaube ich, realistisch. Alles andere ist Zukunftsmusik und hängt sehr davon ab, wie die neue Führung aussieht.
Zum Abschluss des Interviews, Herr Piet, wie ist denn jetzt Ihre Prognose? Wie geht's weiter in der Causa Infantino? Wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Gianni Infantino Präsident bleibt über diese Krise hinaus?
Ja gut, wir sind auf der Höhe eines Machtkampfes im Moment. Und das hängt nun sehr davon ab, wie viele Leute oder wie viele Landesassoziationen sich weiterhin hinter Infantino scharen und wie hart die UEFA pokert. Wenn die UEFA geschlossen sagt, den wollen wir nicht mehr, dann ist es wirklich die Frage, kriegen sie Unterstützung von anderen Weltregionen? Es kann auch sein, dass dann irgendwann mal der Infantino sagt, nö, dann gehe ich. Also dem unterziehe ich mich nicht. Aber das ist ein ganz hartes Geschäft, weil wirklich jede Insel eine Stimme hat und er könnte lobbyieren und er wird lobbyieren. Er wird nicht kampflos gehen.
Okay, also das halten Sie für fast ausgeschlossen, dass er von sich aus zurücktritt und es im Zweifel dann nicht drauf ankommen lässt auf eine Wahl?
Also es ist alles möglich, aber das entspricht nicht seiner Persönlichkeitsstruktur. Ja, seine Persönlichkeitsstruktur, die geht auf Maximieren von Macht, Einfluss und Geld aus.
Und im Zweifel würde er dann auch die UEFA mit ihren, was sind es, 54, 55 Stimmen von der Klinge springen lassen, um sich selbst zu retten. Das ist so ein bisschen Ihre Prognose.
Das kostet ihn nichts. Hm. Ja? Ihm geht es um seine Person und nichts anderes.
Sagt Marc Piet. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke auch in das System FIFA. Und ich würde sagen, wir bleiben gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.
Vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Schulte.
Das war NTV Sport für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung. Ich bin Kevin Schulte, sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.